Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Achieving gender equality requires the engagement of women and men, girls and boys. It is everyone's responsibility. Mit diesem Zitat von Ban Ki-moon starten wir in unsere heutige Sendung.
Sexismus. Das ist die Vorstellung, dass ein Geschlecht einem anderen von Natur aus überlegen ist, beziehungsweise die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres zugeschriebenen Geschlechtes.
Es beschreibt also genau das Gegenteil von vorangegangenem Zitat und der Vorstellung, dass das Geschlecht keine Rolle spielt.
Genau darum soll es in der folgenden Stunde gehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Alltagssexismus.
Wir sind Juliette Eckstein
und Valeria Strabone.
Es geht im Großen und Ganzen darum, Sexismus zu erkennen und gleichzeitig auch zu beenden. Wir haben Sexismus im Alltag für euch auf einige Teilaspekte runtergebrochen, die euch in der Form vielleicht auch schon so passiert sind oder eventuell bislang gar nicht aufgefallen sind.
Allein die Frage, wo begegnet uns Sexismus im Alltag, zieht ein gesteigertes Bewusstsein nach sich und nur so kann etwas an der Situation geändert werden. Schritt für Schritt kann und muss die Gesellschaft sich transformieren, um eine Gleichberechtigung für alle Gender, Transgender und nicht-binäre Personen zu erreichen. Der Song Powerless von Nelly Furtado drückt genau das aus. Missstände müssen benannt und ausgelotet werden, indem man auf sie aufmerksam macht.
Erst dann kann gemeinsam etwas bewirkt werden.
Viel Spaß beim Zuhören. Seit einiger Zeit stößt man auf Social Media vermehrt auf verschiedene Catcalls-Off-Seiten, welche verschiedenen Städten zuzuordnen sind und alle einer Bewegung entspringen. Was es damit genau auf sich hat und wer dahinter steckt, wollten wir für euch herausfinden und haben uns daher mit den Tübinger Studentinnen Camila, Hanna und Katja unterhalten. Sie sind Bestandteil der Bewegung und führen die Seite Catcalls of Tübingen und wollen damit sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum sichtbar machen.
Das ist so ein Katharsis-Moment, als wir das erste Mal gemacht haben, war das so richtig so, oh. So, endlich steht es mal auf dem Boden und endlich kann man das mal zeigen, wie blöd das ist. Und ja.
Mit diesen Worten beschreibt Katja das Ankreiden von Catcalls auf den Tübinger Straßen. Catcalls auf Tübingen, das sind Camila, Hanna und Katja. Alle drei studieren in Tübingen und sind es leid, die allgegenwärtige Belästigung, vor allem gegenüber Frauen, einfach hinzunehmen. Hanna beschreibt es so.
Wir bringen das dann halt raus an die Orte, an denen es passiert ist, indem wir es ankreiden.
Ankreiden, so nennen die drei Studentinnen es, wenn sie einen Catcall mit Kreide auf den Boden schreiben. Überall dort, wo eine Person, egal welchen Geschlechts, von jemandem unangenehm angesprochen oder der Person hinterhergerufen wurde.
Wenn man das einfach mal jemandem vor Augen hält und so, hey, das ist die Gesellschaft, die macht das falsch, dann bringt es schon einiges.
Die drei Studentinnen haben sich deshalb ein Beispiel an der New Yorker Initiative Chalkback genommen und kreiden eben diese Belästigung an. Seit Mitte Oktober 2020 gibt es auch sie mit Catcalls of Tübingen auf Instagram. Dort generieren sie täglich mehr FollowerInnen. Sie verewigen die Kreideschriften mit Fotos, ohne dass jemand die beschämenden oder beleidigenden Sprüche wegwaschen kann. Alles anonym natürlich.
Der Ursprung der Initiative Catcalls of New York City wurde im März 2016 erstmals ins Leben gerufen. Mittlerweile haben sich aber schon AktivistInnen aus 150 Städten weltweit dieser Bewegung angeschlossen. Sie verbinden die Catcalls auf den Straßen mit ihren Social-Media-Kanälen online. All die Initiativen der verschiedenen Städte einen dabei dasselbe Ziel.
Der große Hintergrund, der da ist, dass man halt Catcalls eigentlich strafbar macht, weil Catcalls ja meistens so der Anfang ist.
Dafür hat die Würzburger Studentin Antonia Quell eine Petition gestartet. Die hat schon fast 70.000 Unterschriften erzielt. In Frankreich, Belgien, Portugal und den Niederlanden ist das Catcalling bereits strafbar und kann teilweise mit bis zu 1.500 € Bußgeld geahndet werden.
Auch die drei Studentinnen kennen die Situation, in der ihnen unangenehm hinterhergerufen wurde.
Was einem schon passiert, ist es schon manchmal so, man kriegt Angst, man fühlt sich ja immer wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich weiß nicht, was passiert jetzt.
So beschreibt Camila die Erfahrung, die nicht nur sie selbst, sondern auch viele Opfer von Catcalling teilen und wohl gut nachempfinden können.
Ausrufe wie geiler Arsch oder bist du zu haben sind nur eine harmlose Auswahl an Sprüchen, die so oder so ähnlich sehr vielen Frauen in ihrem Leben schon einmal begegnet sind. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums hat schon jede zweite Frau in Deutschland Erfahrung mit verbaler, sexueller Belästigung gemacht.
Diese Belästigung kommt unangebrachterweise oft von Fremden auf der Straße. Die Folgen können hierbei psychologischer Art sein. Es kann zum Beispiel das Selbstwertgefühl oder die Körperwahrnehmung der Betroffenen negativ beeinflussen. Am vorherrschendsten ist jedoch wohl die Angst davor, abends oder nachts alleine unterwegs zu sein.
Es ist so, dass man eigentlich denkt, man lebt irgendwie in einer sicheren Umgebung, und wenn man das dann immer wieder liest, ist man schlussendlich schon schockiert, weil es wirklich, wirklich viel Menschen gibt, die sich an uns wenden und sagen so, hey, ich muss euch auch was erzählen, mir ist auch was passiert, so danke, dass ihr das macht. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr damit machen wollt, aber hier ist meine Geschichte.
Auch wenn die meisten Zusendungen und Posts von Frauen handeln, sind sie nicht die einzigen, die traumatische Erfahrungen machen.
Ja, also ich glaube, Männer trauen sich da noch nicht so richtig ran irgendwie. Also ja, was eigentlich sehr schade ist, weil wir wissen, dass es denen auch passiert, aber ja.
Catcalls of Tübingen versucht so, Männern, Frauen, Transmenschen oder auch genderfluiden Personen ein Sprachrohr zu geben.
Aber wie fallen generell die Reaktionen auf Social Media und auf Tübingens Straßen aus?
Die meisten, die wir bekommen, sind wirklich positiv. Es ist nur tatsächlich so, dass manchmal, einmal waren wir kreiden, da kamen dann auch kamen mehrere Männer vorbei. Ich glaube, es waren ausschließlich Männer, oder es ist mir nur bei den Männern aufgefallen, das kann natürlich auch sein. Die haben dann gegrinst und das war sowas echt Heftiges mit sexueller Androhung und Gewaltandrohung, glaube ich auch. Und da war ich dann, es hat mich dann wieder wütend gemacht, so warum grinst du jetzt? Du siehst doch, wir schreiben drüber, stopp Belästigung, und trotzdem läufst du vorbei und grinst
Sowas macht die Aktivistinnen aufgebracht. Denn Belästigung zu stoppen und zu einem ernstgenommenen Thema zu machen, ist ihr Ziel.
Online sehen die Reaktionen aber anders aus. Die meisten Zusendungen beginnen mit einem Danke für euer Engagement.
Mit den auf den Boden gekreideten Sprüchen sieht man sich noch einmal mehr damit konfrontiert, dass die Catcalls in aller Öffentlichkeit geschehen.
Passiert nicht irgendwie in einer kleinen dunklen Gasse, wo jetzt niemand ist außer der Person, sondern es passiert am Bahnhof, wo ganz viele Leute außen rum stehen und es macht niemand was. Und es gibt einige Leute, die sich dann darüber aufregen, dass es angekreidet wird, was irgendwie seltsam ist, weil in dem Moment stört sie ja offensichtlich nicht, nur wenn sie es dann sehen müssen.
Fasst Hannah zusammen. Das ist wohl das Paradoxeste daran.
In Augsburg kam es im Dezember 2020 zu einem Feuerwehreinsatz, da PassantInnen sich durch einen am Rathaus platzierten Catcall gestört fühlten. Sie riefen die Polizei und die wiederum die Feuerwehr, um den Catcall zu beseitigen. Die ganze Sache sorgte für große Aufmerksamkeit seitens der sozialen Medien und für viel Kritik.
Genau hier liegt das Problem. Denn die tagtäglichen Beleidigungen und Belästigungen sind meist verknüpft mit sexistischen und rassistischen Sprüchen. An die Öffentlichkeit gebracht, scheint sich die weitgehend patriarchal geprägte Gesellschaft daran zu stoßen.
Und daran muss man, glaube ich, auch generell an der Gesellschaft arbeiten. Und da wird Catcalls auf Tübingen auch nie reichen. Ich glaube, da braucht man Erziehung von privaten bis zu öffentlichen Instanzen, wo man halt einfach Kinder schon von Grund auf richtig erzieht.
Eine weitere Initiative, die der Catcall-Bewegung entspringt, ist es, sich für präventive Sensibilisierung zu engagieren. Mit Workshops in Schulen wollen sie sowohl Jungs als auch Mädchen darauf aufmerksam machen, dass Catcalls keine Komplimente sind. Und dass es individuelle Grenzen gibt.
Camila, Hannah und Katja sind zwar noch nicht so weit, sich in Schulen engagieren zu können, aber auch sie wollen so früh wie möglich sensibilisieren. Gleichzeitig finden sie, dass es nie zu spät ist, um dazuzulernen.
Die FollowerInnenanzahl wächst und mit ihr auch die Reichweite, die Reposts und die Anerkennung für dieses sensible und wichtige Thema. Es ist an der Zeit, auf sexuelle Belästigung jeglicher Art aufmerksam zu machen. Das Ziel? Eine Nulltoleranzgesellschaft gegenüber frauenfeindlicher Anmache und Gewalt.
Dafür kämpfen AktivistInnen wie Camila, Hannah und Katja jeden Tag, um die Welt zu einem besseren und sichereren Ort zu machen und zu zeigen, wie inakzeptabel Belästigung ist.
Jetzt wisst ihr also, was hinter den bunten Kreideschriften auf den Straßen und im Netz steckt und wieso ein Zeichen gesetzt wird. Ein Zeichen setzen möchte auch Taylor Swift mit ihrer Musik. Sie setzt sich mit vielen ihrer Songs gegen Sexismus ein. Deshalb spielen wir jetzt für euch Taylor Swift mit The Man. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, I'd be the man. In the work, they wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, I'd be the man. What's it like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can,
Wondering if I'd get there quicker if I was a man.
You know that
and I'm so sick of them coming at me again.
Coming at me again.
'Cause if I was a man,
if I was a man,
then I'd be the man.
Then I'd be the man.
I'm so sick of running as fast as I can.
As fast as I can.
Wondering if I'd get there quicker if I was a man.
Hey.
And I'm so sick of them coming at me again.
Coming at me again.
'Cause if I was a man,
if I was a man,
then I'd be the man.
Wer schon mal im Tübinger Nachtleben unterwegs war, der hat mit Sicherheit schon einmal die Plakate der Kampagne zum sicheren Nachtleben mit dem Satz »Arbeitet Uli heute?« gesehen. Wir haben mit Armin Kruhe-Ahrmann gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Pfunzkerle-Vereins, der Fachstelle für Jungen- und Männerarbeit in Tübingen. Kruhe-Ahrmann war wesentlich an der Entwicklung und Realisierung der Kampagne beteiligt.
Ich glaube, dass dieser Spruch, arbeitet Uli heute, als Codewort an irgendeiner Theke, an irgendeinem Tresen, in irgendeinem Club oder an der Türe bei den Türstehern in den wenigsten Fällen tatsächlich benutzt wurde. Und trotzdem hat es eine Menge verändert auch, berichten uns schon auch die Clubbesitzer, die sich da angeschlossen haben.
Die Kampagne richtet sich an jede und jeden, der oder die beim Feiern belästigt oder bedrängt wird.
In einer solchen Situation kann man sich an das Personal an der Theke oder an der Tür wenden und fragen, arbeitet Uli heute?
Diese Frage soll wie ein Code wirken. Das Personal weiß dann, dass Hilfe gewünscht wird und hilft diskret aus der Situation und beim weiteren Vorgehen.
Es ging darum, die Möglichkeit zu schaffen, dass wenn sich Gäste diskriminiert fühlen, dass sie sich ans Personal wenden dürfen, eben mit diesem Codewort.
Der Tübinger Arbeitskreis orientierte sich an dem Münsteraner Hilfsangebot für sexistische Gewalt gegen Frauen beim Feiern.
Der Code für Hilfe lautet dort, ist Luisa hier.
Die Erweiterung auf Männer war da nicht mitgedacht und die Erweiterung auf andere Formen von Diskriminierung war da nicht mitgedacht. Und das wollten wir aber machen und dann haben die uns da aber eigentlich keine andere Chance gelassen, als zu sagen, dann müssen wir halt unser eigenes Ding machen.
Daher musste eine eigene, neue Kampagne her.
Dann war ADIS als Antidiskriminierungsstelle noch mit dabei, weil es uns von vornherein darum ging, eigentlich das nicht nur auf sexistische Übergriffe einzuengen, was den Partyspaß mindern kann, sondern auch auf rassistische, auf jegliche Form von Diskriminierung, auch Diskriminierung von Behinderten oder sowas im Nachtleben ist auch ätzend.
Kneipen und Clubs, die an der Kampagne teilnehmen, lassen ihr Personal für genau solche unangenehmen Situationen von sexueller Belästigung oder Diskriminierung coachen.
Es geht dabei vor allem darum, im Ernstfall angemessen reagieren zu können.
Der wichtigste, zentralste Bestandteil davon war, dass wir dann nicht alle, aber ganz viele Mitarbeitende in den Gastrobetrieben geschult haben. In zum Teil 3- bis 5-stündigen Schulungen, also wirklich lange auch, uns Zeit genommen haben, uns miteinander dran zu setzen, was für Formen von Sexismus, was für Formen von Anmache erlebt ihr eigentlich in eurem Türsteher- oder Security-Dasein oder an der Bar oder wo auch immer ihr dann jeweils arbeitet, innerhalb der Clubs oder innerhalb der Locations. Und sie dafür zu sensibilisieren, wo dann eben auch Problemfelder sind.
In den Clubs, Bars und Diskotheken hängen Plakate und ein Aufruf zum Respekt in mehreren Sprachen.
Da müsste man eigentlich auch weitermachen. Da kam uns jetzt Corona einfach auch in die Quere. Aber wir haben in der Summe über 300 Mitarbeitende in den Gastrobetrieben in Tübingen geschult. Also eine ganze, ganze Menge.
Die Kampagne ist eine gemeinsame Aktion des Arbeitskreises Sicheres Nachtleben. Dieser wurde im Sommer 2017 auf Initiative der Universitätsstadt Tübingen gegründet. Mitglieder sind die Stadtverwaltung, die Polizei, die Beratungsstelle AGIT, ausgeschrieben Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt in Tübingen für Frauen und Männer, das Jugendhaus Epple, der Verein ADIS e.V. und die Gastroeinheit Tübingen.
Doch was bewirkt die Kampagne eigentlich?
Wir haben das Feedback bekommen, dass es auf jeden Fall wirkt, dass es eine Wirkung hat, dass die Kampagne da ist, dass sich bei den Gästen rumspricht. Allein schon, dass die Kampagne besteht, dass das schon was ändert an der Atmosphäre, an dem, wie man sich auch sicher fühlt und auch sicher fühlen kann und sagen kann, ja gut, wenn was ist, dann kann ich mich auch jederzeit ans Personal wenden.
Wie es nach Corona im Nachtleben weitergehen wird und welche Lokalitäten die Pandemie überleben, weiß auch Armin Kohl-Ahrmann nicht. aber er hofft auf einen grenzachtenden Umgang in den Clubs, Bars und Kneipen, damit alle wieder Spaß beim Feiern haben können.
Als nächstes hören wir jetzt noch eine starke Frau mit einem Song, der uns alle dazu ermutigen soll, auf uns selbst und unsere Bedürfnisse zu hören. Miley Cyrus mit ihrem Lied Midnight Sky aus dem Jahr 2020 spielen wir jetzt für euch. Als Anknüpfung zum Thema Sexismus haben wir euch heute ein Buch mitgebracht, das den Feminismus von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Denn die Bekämpfung des Sexismus ist ein großes Teilziel des Feminismus und spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ene Mene Missi, die Superkräfte des Feminismus heißt das Buch und Sonja Eismann die Autorin. Das Buch ist 2017 erschienen. Es ist also nicht ganz neu auf dem Markt, aber auch noch nicht sehr alt. Wir haben den Band für euch mal näher unter die Lupe genommen. Feminismus bringt die größten Massenproteste überhaupt auf die Straße und das nicht unbegründet. Weltweit kämpfen Frauen für die Gleichheit und Anerkennung. Genau aus diesem Beweggrund haben auch wir uns das Buch Ene Mene Missi, die Superkräfte des Feminismus, herausgegriffen.
Man mag sich fragen, die Superkräfte des Feminismus, was soll das überhaupt heißen? Haben Superkräfte in der realen Welt nicht eigentlich gar keinen Platz? Aber dieses Buch überzeugt uns noch einmal mehr davon, dass Feminismus keine Banalität ist, wie wichtig die Kräfte des Feminismus sind und was sie bewirken können.
Auf jeden Fall, aber fangen wir doch mal bei Null an. Was war denn zum Beispiel dein erster Eindruck vom Buchcover?
Ins Auge sticht sofort die pinke Farbe. Und dann wären da noch die 15 animierten Frauenporträts, die in verschiedenfarbige Kreise gesetzt sind. Das sieht wirklich sehr poppig aus und ist auch wie so ein Signal. Nimm mich in die Hand und lies mich.
Genau, die Frauen oder Mädchen auf dem Cover sollen zeigen, wie Feministinnen eigentlich aussehen. Nämlich, wie sie wollen. Sie können Kopftuch tragen, sich die Haare grün oder pink färben oder sich die Lippen schwarz schminken. Feminismus hat keine Haar- oder Hautfarbe oder Religion. Dahingehend finde ich das Cover echt toll, denn je länger ich es mir angeguckt habe, desto mehr habe ich verstanden, was es mir eigentlich sagen soll.
Ja, denn du kannst nun mal nie wissen, wie eine Feministin aussieht. Wer ist denn eigentlich die Autorin Sonja Eismann?
Sonja Eismann ist eine deutsche Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Sie wurde in Heidelberg geboren und hat in Wien, Mannheim, Dijon und Santa Cruz in den USA Kulturwissenschaft studiert. Ihre Schwerpunkte lagen dabei vor allem auf Repräsentation von Geschlecht in der Popkultur, dritte Welle-Feminismus, gendersensiblem popjournalistischem Schreiben, Do-it-yourself-Kulturen oder Modetheorie. Diese Themen beschäftigen sie bis heute.
Und seit 2008 ist sie außerdem Mitbegründerin und Chefredakteurin des Missy Magazines.
Was ist das Missy Magazine?
Das Magazin trägt den Namen Missy Magazine und ist eine feministische Zeitschrift für Pop und Politik. Wenn man durch das Archiv der Zeitschriften scrollt, fällt einem eines gleich auf. Die Cover zieren nicht, wie auf den meisten Frauenmagazinen, 90-60-90 Models. Sie sind von ausdrucksstarken Frauen besetzt, die eben nicht primär auf ihr Aussehen reduziert werden. Dabei finden wir Black und People of Color, Queere sowie Transpersonen und Frauen, die nicht dem westlichen Schönheitsideal entsprechen, das uns sonst immer in den Medien vor Augen geführt wird. Die Themen decken hier ein breites Spektrum ab. Sie sind zum einen politisch, beispielsweise die Auseinandersetzung mit dem Abtreibungsgesetz, aber auch popkulturell, wenn Serienrezensionen gemacht werden. Und außerdem auch sehr zugänglich durch alltagsbezogene Themen, wenn es zum Beispiel um die Periode oder praktische Tipps dazu geht.
Ja, also wenn einem das Buch gefällt, lohnt sich wohl ein Blick in das Magazin, um aktuellen feministischen Input zu bekommen.
Auf jeden Fall. Das Magazin erscheint zweimonatlich. Jetzt aber zurück zum Buch. Erzähl doch mal, was steht da eigentlich drin?
Natürlich wollen wir nicht alles verraten, aber so viel sei gesagt, das Buch eignet sich hervorragend als Nachschlagewerk. Es regt zum Weiterverfolgen und Weiterinformieren an. Es ist an manchen Stellen sehr zahlen- und faktenbasiert, was nützlich und übersichtlich sein kann. Die Kapitel sind kurz und Frau oder Mann kann wunderbar mal schnell Sachen nachlesen, zum Beispiel, welches die wichtigsten feministischen Manifeste sind, was Sprache mit Feminismus zu tun hat oder welche Proteststrategien sich im Feminismus beliebt gemacht haben. Eben alles, was von Interesse ist, ohne lange suchen zu müssen. Denn sowohl das Inhaltsverzeichnis als auch das Buch als solches sind sehr übersichtlich gestaltet. Schnell kann man die Abschnitte wiederfinden und immer wieder Neues entdecken. Zum Beispiel, welches die wichtigsten feministischen Hashtags auf Social Media sind. Der Informationsgehalt ist enorm, sodass beim ersten Lesen gar nicht alles hängen bleiben kann. Aber das ist nicht schlimm. Die kurzen Kapitel mit der einfachen Sprache laden immer wieder dazu ein, nochmal einen Blick hineinzuwerfen.
Eben ein perfektes Nachschlagewerk und eine super Einführung in das Thema des Feminismus. Apropos feministische Manifeste. 1991 kam das Riot Girl Manifest, bei dem Girl mit drei R's und ohne I geschrieben wird, raus. Die R's sollen der Vorstellung von harmlosen Mädchen ein wütendes Grollen entgegensetzen. Die amerikanische Punkband Bikini Kill prägte die Bewegung maßgeblich und wir hören jetzt mal in ihren Song Rebel Girl rein.
She got the hottest track in town. That girl, she
Da merkt man auf jeden Fall, dass die Mädels Power hatten und keinen Bock auf Unterdrückung. Sie waren sehr bekannt für ihre feministischen Texte, aber auch für ihre intensiven Live-Auftritte. Kommen wir mal zurück dazu, welche Themen denn eigentlich noch im Buch Ene Mene Missy, die Superkräfte des Feminismus, behandelt werden.
In dem Buch findet sich alles zu den Themen Lebens- und Liebesform, zum feministischen Handeln im Alltag, feministische Dresscodes, die Geschichte des Feminismus und, und. Mit ein bisschen Humor, einem zwinkernden Auge, aber ganz besonders mit einem ernsten Kern, gibt Sonja Eismann uns Ratschläge. Sie schlägt uns vor, wie wir Männern vor Augen führen können, wo Sexismus im Alltag anfängt. Dafür hat sie Fragen vorbereitet, die normalerweise nur Frauen sich gefallen lassen müssen. Zum Beispiel steht hier: Hat man euch in einem Bewerbungsgespräch je gefragt, wie ihr Job und Familie zu vereinbaren gedenkt? Natürlich muss und sollte man dieses und auch einige andere Kapitel nicht allzu ernst nehmen. Dass Feministinnen auch wirklich nichts gegen das männliche Geschlecht haben, wird auch immer wieder verdeutlicht und betont. Feminismus ist nicht gegen Männer als Personen gerichtet, sondern gegen das Patriarchat, welches Frauen systematisch unterdrückt. Ein Ziel ist es also nicht, Männer zu unterdrücken, wie einige besonders konservative Herren der Schöpfung sich das vielleicht vorstellen. Es geht vielmehr darum, gegen die Unterdrückung von Frauen vorzugehen und Menschen nicht wegen ihres Genders anders zu behandeln. Beispielsweise, wenn es um ungleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit geht. Feminismus will eine vollkommene Gleichberechtigung erwirken. Das ist das Hauptziel. Auf dem Weg dorthin gibt es viele kleine Etappenziele zu erreichen. Hierbei wird auch klar, den einen Feminismus gibt es gar nicht.
Genauso wenig, wie es nun mal die typische Feministin oder den typischen Feministen gibt. Jetzt hattest du ja schon mal einen kleinen Einblick in das Kapitel Questions for Men gegeben. Die Kapitel könnten vom Aufbau teilweise unterschiedlicher nicht sein, was es allerdings umso spannender und abwechslungsreicher macht und zusätzlich Lesefreude bereitet. Genauso interessant ist auch das Kapitel, wie man männliche Überlegenheitsstrategien aushebelt. Hier werden euch im Buch praktische Tipps gegeben, wie man selbst darauf reagieren kann.
Ja, Tatsache, wir geben euch mal eine kleine Leseprobe dazu. Was für Ratschläge gibt uns Sonja beispielsweise in Sachen Mansplaining, also wenn eine Frau von einem Mann wortreich über Dinge belehrt wird?
Sonja Eismann schreibt hier: Bombardiere ihn mit höchst spezifischen Gegenfragen, auf die er keine Antwort haben wird. Oder stelle mit einer ironischen Bemerkung wie: Ach wirklich, das habe ich in meinem Anfängerkurs zu diesem Thema vor 4 Jahren auch gelernt, klar, dass es keinen Sinn hat, dich zu belehren.
Sie gibt auch bei anderen Phänomenen wie Bropropriation Tipps, also wenn ein Mann sich die Idee einer Frau aneignet. Sie schreibt beispielsweise: Drücke deine Freude darüber aus, dass er sich deiner Meinung angeschlossen hat und danke ihm dafür, dass er dir assistieren möchte, deine gute Idee weiterzuentwickeln.
Das klingt ja bis hierhin alles erstmal schön und gut, aber gibt es denn eigentlich auch etwas zu kritisieren an dem Buch?
Also das würde ich so jetzt nicht direkt sagen, aber wenn man schon etwas tiefer in der Thematik drin ist, dann könnte das Buch einem erstmal etwas langweilig vorkommen. Aber trotzdem lernt man nie aus, gerade da es ja so vielfältig ist. Daher würde ich es jetzt eher EinsteigerInnen des Feminismus empfehlen, finde aber auch, dass es als fortgeschrittene Feministin nicht schadet, nochmal Basics nachzulesen. Es ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, um sich der Thematik anzunähern, und die kann man gut ausbauen.
Vielleicht hast du jetzt zu guter Letzt noch ein paar letzte Worte, die das Thema abrunden und im Kopf bleiben?
Ja, bereits der Klappentext verweist darauf, dass auch Personen des öffentlichen Lebens ihre Stimmen erheben, ebenso wie Human Rights Organisationen. Und wie könnte man es schöner sagen, als es auf einem Amnesty International Poster steht? Extremisten haben gezeigt, was ihnen am meisten Angst macht. Ein Mädchen mit einem Buch. Dazu ergänze Malala, die auf dem Poster zu sehen ist, in einem Interview mit der Schauspielerin und Feministin Emma Watson: Ich bin Feministin und wir sollten alle Feministinnen sein, denn Feminismus ist ein anderes Wort für Gleichheit.
Ene Mene Missy, die Superkräfte des Feminismus von Sonja Eismann, ist im Fischer Verlag erschienen und kostet 12,99 €. Neben Emma Watson und weiteren bekannten zitierten Feministinnen findet sich auch ein Zitat der Queen of Pop in dem Buch: Ich bin tough, ich bin ehrgeizig und ich weiß genau, was ich will. Wenn mich das zur Zicke macht, okay. Jetzt hören wir einen ihrer älteren Songs vom Album Like a Prayer aus dem Jahr 1989. Mit dem Song will sie Frauen dazu ermutigen, sich selbst zu respektieren, sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Jetzt kommt Madonna mit Express Yourself.
You know you're
Natürlich wollen wir in Sachen Gleichheit und Sexismus nicht nur eine Perspektive beleuchten und haben das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Mit dem nächsten Song könnt ihr euch darauf einstimmen. Denn wann ist ein Mann, das wollte Herbert Grönemeyer schon 1984 wissen. Kritische Männlichkeit ist eine Teildisziplin der feministischen Theorie und ohne den Feminismus nicht zu denken. Deshalb kommt jetzt für euch Männer von Herbert Grönemeyer.
Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde.
Sexismus und sexuelle Belästigung werden hauptsächlich mit Frauen als Opfern von Gewalt verbunden. Dass auch Jungs und Männer zu Opfern werden können und oft auch lernen müssen, was es heißt, ein Mann zu sein, wird dabei meist außen vor gelassen und vergessen. Deswegen haben wir uns mal mit Armin Krohe-Amann und Steven Kessler von der Tübinger Männerhilfe, dem Funzkerle-Verein, unterhalten und ihnen auch Fragen zu ihrer Arbeit gestellt. Wer seid ihr als Verein und mit wem arbeitet ihr?
Ja, wir sind Funzkeller, ein Verein für Jungen- und Männerarbeit, und das beschreibt auch so irgendwie unser Hauptklientel, mit dem wir zusammenarbeiten. An beiden Stellen setzen wir inzwischen ausdrücklich ein Sternchen. Also wir arbeiten mit allen Menschen, die zu uns kommen, die sich durch unser Angebot angesprochen fühlen, die sich als Jungen oder als Männer identifizieren.
Wenn ihr von dem Angebot sprecht, was genau meint ihr damit? Also wie genau arbeitet ihr mit den Personen, die zu euch kommen, zusammen?
Man kann irgendwie im Großen sagen, dass wir zwei große Bereiche haben, in denen wir uns beschäftigen. Einmal gibt es den Bereich der Prävention, in dem wir versuchen, irgendwie das Thema Gewalt, Sexualität, sexuelle Übergriffe präventiv zu bearbeiten. Und es gibt das Feld der Nachbereitung, wo wir mit ganz verschiedenen Menschen arbeiten. Einmal eben mit Tätern, Männern, die selber gewalttätig geworden sind, die übergriffig geworden sind, aber seit erst kürzerer Zeit, seit 5 Jahren,
ja.
5 Jahren, eben auch mit Männern, die Opfer von Gewalt geworden sind.
Was zu unserem Angebot gehört, ist auch Rückfallprävention für Jugendliche, die sexuell übergriffig geworden sind. Auch manchmal auch für Erwachsene, wenn sie kognitive Einschränkungen haben, also geistig behinderte Männer, die zum Teil auch jetzt nicht diese klassischen manipulativen Täterstrukturen an den Tag legen, mit denen arbeiten wir, dass es eben keine weiteren sexuellen Übergriffe gibt.
Wie ist die Initiative entstanden?
Ja, wie wir zustande gekommen sind, Reinhard Winter und Gunter Neubauer sind da zwei wichtige Namen, die immer noch in Tübingen sind, ihr Institut SOWIT hier immer noch haben. Die waren damals eingebunden in einen Arbeitskreis, kritische Männerforschung hieß es, glaube ich, im Erziehungswissenschaftlichen Institut. Aus diesem Arbeitskreis heraus ist quasi entstanden, dass man sich theoretisch damit, auch von der Forschungsperspektive damit beschäftigt und dass man aber auch praktische Angebote machen will. Da gab es dann Seminare dazu. Ich kam dann eben auch über ein Seminar dazu, wo dann Reinhard und Gunther eben damals das vorgestellt haben und auch die Praxisansätze vorgestellt haben und auch gefragt haben, habt ihr als Studenten Lust, da mal mitzumachen, mitzugestalten, mitzuüberlegen, was braucht es denn eigentlich? Und so kam ich dazu, so kamen verschiedene Männer dazu.
Warum genau denkt ihr, dass es wichtig ist, so etwas wie Männerarbeit zu leisten? Und denkt ihr, dass unsere Gesellschaft so etwas braucht?
Die Jungs und die Männer, die sind doch in einer patriarchalen Gesellschaft sowieso die Starken und die Gewinner. Warum muss es denn für die nochmal ein extra Angebot geben? Wir sehen aber in unseren Angeboten, dass das zwar gesellschaftlich so sein mag, aber dass Jungs und Männer trotzdem nicht weniger auf der Suche nach Orientierung sind, nicht weniger irgendwie das Problem haben, sich mit Fragestellungen zu ihrer Identität, zu ihrer Sexualität, zu vielen Themen irgendwie auseinanderzusetzen und da auch nicht wissen, was ist irgendwie die richtige Art und Weise des Tuns, da irgendwie mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen, den Erwartungen der Gesellschaft irgendwie klarzukommen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, an der wir eben gemeinsam mit den Jungs und den Männern arbeiten wollen.
Was bedeutet Männlichkeit für euch? Und wie hängen Probleme mit der Erwartungshaltung an das Mannsein mit der Gesellschaft zusammen?
Es ist ja einfach häufig der Fall, dass Männlichkeit selten dann adressiert wird, wenn es gut läuft, sondern Männlichkeit wird dann adressiert, wenn es irgendwie nicht gut läuft. Und vor allem bei den Jungs hatte ich den Eindruck, je länger ich irgendwie mit denen zusammengearbeitet habe und je länger das gegangen ist, dass ich hier arbeite, das ist jetzt bei mir noch nicht so lang wie beim Armin, der den Prozess irgendwie von Anfang an fast mit begleitet hat, dass die Veränderungen, die es in der Gesellschaft gibt, auch zunehmend so ein bisschen an den Jungs nagen, die dann auch nicht mehr so ganz genau wissen, was wird eigentlich von mir erwartet und wie soll ich mich eigentlich verhalten, was ist ein richtiges Junge sein und was ist ein richtiges Mann sein. Wir würden sagen, es gibt kein richtiges oder nicht das eine Junge und Mann sein, sondern es gibt da ganz viele unterschiedliche Bilder, wie man sein Leben als Junge, als Mann verwirklichen kann.
Und damit gar nicht immer nur sozusagen vermitteln wollen, Männlichkeit ist was per se Problematisches. Sondern Männlichkeit kann, wenn das für mich gerade passt, was ganz Sinnstiftendes, was ganz Gutes sein. Oder es kann einfach ganz normal sein und muss gar nichts Besonderes sein. Muss ich auch gar nicht ideologisch überhöhen.
Gibt es ganz abgesehen von der Rückfall- und Präventionsarbeit auch andere Angebote und eventuell weniger auf die Problemfälle bezogene Bereiche bei euch?
Wir machen auch einfach schöne Dinge mit Jungs. Wir arbeiten nicht nur mit Jungen und Männern, wenn es irgendwie schlecht läuft, aber der überwiegende Teil ist halt leider einfach der problematisch konnotierte Teil. Darüber hinaus gab es auch eine offene Männergruppe, in der einfach Männer völlig ohne einen Zwang zusammengekommen sind, um über Männlichkeit zu sprechen, gemeinsam mit unseren Trainern hier. Das war eine Männerweltengruppe, das nannte sich so. Das ist ein Format, das mit Unterbrechungen eigentlich fast seit Beginn irgendwie durchläuft, wo im Wechsel der Besetzung irgendwie eine feste Gruppe an Männern zusammenkommt, die einfach interessiert ist an dem Thema. Das ist der wesentlich kleinere Teil, das hatten wir vorhin schon mal kurz, aber das ist auch noch so ein Teil, den wir gerne versuchen abzudecken, was aber auch immer schwierig ist.
Wie kommt ihr mit der Arbeit der Konfrontation mit Themen wie Gewalt klar? Und wie mit den Männern und Jungs, mit denen ihr arbeitet?
Wir müssen das miteinander als Team auch stemmen und das ist auch in der Fülle von verschiedenen Themen und eben mit sowohl Gewalttätern als auch mit Gewaltopfern zu arbeiten oft eine Herausforderung. Ist aber für uns ganz gut, gegenseitig da auch diese Klammer zu haben, über die verschiedenen Themenfelder diese Klammer zu haben Und gleichwohl sind die Männer, mit denen wir hier arbeiten, eben nicht die Monster dieser Gesellschaft, sondern es sind Menschen, denen wir erstmal gegenüber sitzen und wo wir sagen, interessant, dass du da bist, was hast du denn gemacht? Und man sieht es den Männern ja nicht an. Ich muss mich auf die Männer auch und auf die Jungs auch einlassen. Und das tue ich auch und gewinne die nicht selten einfach auch lieb und merke, wo die mir sympathisch sind und merke auch, wo abstoßende Dinge sind und wo ich sie konfrontieren muss mit ihrem Fehlverhalten. Und in gewisser Weise ist es an der Stelle auch einfach, diese Arbeit zu machen. Ganz viele sagen immer, boah, das ist ein harter Tobak und so. Naja, da wo konkretes Fehlverhalten vorliegt, kann ich es mir auch aus sozialpädagogischer Perspektive einfach machen und kann sagen, hier, Fehler, falsch, hast du falsch gehandelt. Also, da kann ich mich auch ganz einfach auf eine Konfrontationsebene begeben.
Und Menschen, die aus meiner Sicht, aus den Gesprächen, die ich mit denen so auf dem Flur und so habe, nicht per se schlechte Menschen sind, sondern die auch in ganz vielen Fällen aus einer Überforderung rausgehandelt haben, die in ganz vielen Fällen selber irgendwie schwer an Dingen zu tragen haben, die sie mitbringen.
Wie genau geht ihr an die Probleme und generell auch an die Arbeit ran?
Wir versuchen irgendwie auf der einen Seite den Finger so ein bisschen in die Wunde zu legen und zu sagen, hey, an der Stelle lief was falsch, daran musst du was ändern, an den Verhaltensweisen musst du was ändern. Aber uns ist eben auch ganz wichtig zu sagen, du als Person bist uns wichtig und du als Person, mit dir wollen wir arbeiten. Wir wollen nicht dahin gehen und sagen, ihr alle könntet später irgendwie zum Vergewaltiger werden. Sondern wir sprechen die als Freunde, als Freundinnen an von Menschen, die unter Umständen mal in so eine Situation kommen, weil das immer die ersten Ressourcen sind, die angezapft werden. Ich werde mit meinen Problemen selten direkt in eine Beratungsstelle gehen oder zu irgendwelchen Fachmenschen gehen, sondern ich werde zuallererst mit meinen Freunden, mit meinen Freundinnen darüber sprechen. Ganz häufig erleben wir einfach, dass solche Verhaltensweisen nicht kommentiert werden, einfach akzeptiert werden. Und wir wollen auch Menschen darin bestärken, zu sagen von Anfang an, hey, das war nicht cool.
Sind Frauen tatsächlich öfter Opfer von sexualisierter Gewalt? Wie verhält sich das bei Männern?
Wenn man den gängigen Studien folgt, dann gibt es, glaube ich, keinen Grund oder keine Grundlage abzusprechen, dass Frauen sehr, sehr viel häufiger Opfer von sexuellen Übergriffen oder sexualisierter Gewalt werden. Dennoch, und das ist eine Sache, die wir schon ganz früh in den Präventionsworkshops mit den Jungs bemerken, gibt es eine unterschiedliche Bereitschaft, über Opfererfahrungen zu sprechen. Jungs und Männer tun sich sehr, sehr viel schwer, sich die Rolle als Opfer einzugestehen und irgendwie bereit zu sein, auch für sich selber zu akzeptieren, hey, hier wurde eine Grenze von mir überschritten und das hat mir was ausgemacht, das hat mir wehgetan, das hat mich verletzt und irgendwie würde ich mich gerne damit auseinandersetzen.
Armin, Krohe Amann und Steven Kessler versuchen mit ihrer Arbeit, Jungs und Männern zu helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Sie helfen beim Umgang mit Gewaltproblemen, Aggressionen oder der Verarbeitung von erlebter Gewalt. Dabei verlieren sie die Menschlichkeit nicht aus den Augen und setzen sich für ein grenzachtendes Miteinander ein. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Probleme in die Richtung gehend hat, könnt ihr oder derjenige sich hier in Tübingen an den Pfundskerle-Verein oder deutschlandweit an das Männerhilfetelefon wenden.
In diesem Sinne spielen wir jetzt zum krönenden Abschluss noch den Klassiker von The Cure, Boys Don't Cry, aus dem Jahr 1979. Das Lied machte schon früh darauf aufmerksam, dass Emotionen zu zeigen fälschlicherweise als nicht männlich assoziiert wird. Robert Smith und Kollegen schrieben daher den Song, welcher übrigens auch als Coverversion große Erfolge feierte. das war unsere Sendung über Sexismus im Alltag.
Wir haben uns verschiedene Bereiche und Teilbereiche des Sexismus und Feminismus angeschaut. Wissen jetzt, wofür es Männerarbeit braucht, warum die Kreideschriften auf den Straßen auftauchen, was die Superkräfte des Feminismus sind und wie die Tübinger Kampagne Arbeitet Uli heute entstand.
All diese Beiträge sollen in Ansätzen zeigen, in welcher Form Sexismus vorkommen kann und auch in welcher Vielfalt dieser wiederzufinden ist. Denn Sexismus existiert in fast allen Aspekten unseres Lebens.
Ziel ist es, zu lernen, wie man damit umgeht und die Scheu davor zu verlieren, sich Hilfe zu suchen.
Denn oftmals steht man nicht alleine da. Aber natürlich steht im Fokus, eine veränderte Umgangsweise zu erwirken, damit Sexismus eines Tages der Vergangenheit angehört.
Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Dort gibt es übrigens auch alle Sendungen in der Mediathek.
Vom Mikrofon verabschieden sich Valeria Strabono
und Juliette Eckstein.
Bis bald hier bei Radio Mikro Europa. Thank you.